Du kennst das sicher, du willst deinem Hund etwas Gutes tun. Noch ein Snack hier, noch ein Spielzeug da und schon kommt da einiges zusammen. Und genau deshalb lohnt sich ein Blick zu Fressnapf. In teilnehmenden Märkten sind nämlich dauerhaft über 500 Preise reduziert. Das heißt für dich, mehr einpacken, weniger ausgeben. Egal, ob hochwertiges Trocken- oder Nassfutter, Snacks, Spielzeug oder ein gemütlicher neuer Liegeplatz. Vom Welpen bis zum Senior, für jede Lebensphase ist bei Fressnapf was dabei. Es ist einfach schön, seinen Hund zu verwöhnen und bei Fressnapf geht das jetzt zum dauerhaft reduzierten Preis. Wenn du deinem Vierbeiner also mal wieder eine kleine Freude machen willst, schau in teilnehmenden Märkten vorbei und entdecke dort die dauerhaft reduzierten Preise. Mehr Infos dazu findest du in den Shownotes.
Moin, hallo und servus, ihr hört den Talk in the Game Podcast. Es gibt gute Nachrichten. Erstens stehen jetzt die NBA Finals an und zweitens gibt es auch tolle News aus dem Big Apple, weil Zoran Mamdani, der Bürgermeister von New York, hat jetzt geschrieben, dass er rechtzeitig vor den Finals eine wichtige Executive Order unterzeichnet hat. Die hebt für alle Kinder die Bettzeit auf, damit sie sich die Knicks in den Finals anschauen können. Und in diesem Sinne sage ich, hi Patrick, wie steht's um deinen Schlaf? Und wer muss bei dir eigentlich die Bettzeit aufheben oder hat das irgendjemand schon getan?
Hi Christian, um meinen Schlaf steht's aktuell tatsächlich relativ gut. Also mein Schlafrhythmus ist sowieso seit Jahren NBA schon komplett guckt. Von dem her ändert sich das vermutlich auch nicht mehr, aber mittlerweile schaffe ich es auch tatsächlich, Spiele entweder konstant im Real Life zu schauen oder dann eben zu Zeiten, zu denen es normale Menschen auch für okay empfinden. Und dann muss der Schlaf auch nicht zu sehr leiden. Man muss ja auch sagen, dieses Jahr mit der Ansetzung oder der Terminierung von der NBA, jetzt hier war alles immer um 2.30 Uhr, glaube ich. Das ist wirklich die beschissenste Uhrzeit, finde ich, für europäische NBA-Fans. Weil, also es ist zu früh für live schauen, wenn man aufsteht, irgendwie früher aufstehen möchte oder so, aber zu spät, um es irgendwie noch komplett zu schauen, weil bis 5 Uhr ist dann doch irgendwie ein bisschen lang, wenn man morgens irgendwie raus muss, um auf die Arbeit zu gehen. Dementsprechend muss ich jetzt oft eben real life nach der Arbeit schauen, aber funktioniert auch ganz gut soweit, muss ich sagen.
Ja, es hat bei mir meistens am Anfang der Playoffs noch recht gut funktioniert. Da geht auf jeden Fall ein bisschen mehr, wenn die Spiele früher anfangen, aber ab irgendeinem Zeitpunkt wird es kompliziert und ich habe auch ein bisschen die Befürchtung, dass Boris Rhein, der CDU-Ministerpräsident in Hessen, meine Bettzeit wahrscheinlich nicht aufheben wird, zumindest nicht in absehbarer Zeit. Also da müsste schon irgendwie Fußball oder so kommen, dann ging das wahrscheinlich, aber ob das hier irgendjemand für Basketball macht, weiß ich nicht.
Ja, WM ist ja auch bald, vielleicht überschneiden sich die Spiele in den Finals dann mit irgendwelchen WM-Spielen, sodass du es dann auf Fußball schieben kannst.
Ja, absolut. Ich freue mich übrigens schon darauf, wenn jetzt die WM beginnt und die ersten Leute sich beschweren, dass es so furchtbar anstrengend ist, um 10 Uhr oder 11 Uhr abends Spiele zu schauen, weil es so wahnsinnig spät ist. Oder sogar um 0 Uhr, obwohl ja vieles davon auch schon angepasst ist an die Zeiten. Also ich habe mal wie mich durch den Kalender ein bisschen geklickt. Die australischen Spiele, die fangen dann irgendwann unsere Uhrzeit 6, 7 Uhr an. Das ist natürlich auch da gute Zeit. Und ja, Deutschland-Spiele sind dann irgendwie teilweise um 8 oder 9 abends. Also es wird schon alles für den Markt passend gemacht. Das ist, glaube ich, kein Problem. Ja, apropos passend gemacht. Wir machen jetzt die Finals passend. Und ich habe mir eine Sache überlegt, die wollte ich unbedingt jetzt mal machen. Wir reden ständig davon, dass wir es mal tun sollten. Und ich habe Folgendes getan. Ich habe mal ein bisschen zurückgeschaut, nämlich ungefähr ein Dreivierteljahr, und habe mir die Pots von damals angehört. Unsere Saison vorschauen. Das kann manchmal sehr, sehr witzig sein. Ich kann dich schon mal beruhigen, du bist da raus, weil du hast so ziemlich jede Vorschau mitgemacht. Nur ausgerechnet nicht die, die wir zu Nix gemacht haben, also die entsprechende Division. Und auch nicht die der Spurs. Das heißt, ich bin glücklicherweise zweimal betroffen davon. Ich habe beide mitgemacht und ansonsten Benne und Semmo noch. Und ich wollte einfach mal auspacken, was wir damals so gesagt haben, um die Finals ein bisschen einzuordnen. Ich glaube, die Knicks können wir relativ kurz machen. Was würdest du sagen, in welcher Range waren wir da so?
Boah, vermutlich so Homecourt Advantage und dann First Round aus oder gerade so zweite Runde, irgendwie sowas, schätze ich mal.
Ja. Also das ist auch nicht so überraschend. Man konnte sich ja schon denken, dass die Knicks nicht so schlecht dastehen im nicht so starken Osten. Semmo hat gesagt, wenn jemand im Win-Now-Modus ist, dann sind es die Knicks jetzt. Ich sage Top 3 und hat er gemeint, ja, ich lege mich jetzt auf Platz 2 fest. Ungefähr so in die Richtung habe ich es auch gemacht. Gesagt, die Cavs sind ticken vielleicht noch vor ihnen. Es gibt aber absolut eine Welt, in der sie Erster werden können. Und wir waren uns beide einig, dass sie die zwei besten Teams in der Eastern Conference sind. Also ich denke, das sollte nicht zu überraschend sein. Ein bisschen lustiger wird es, wenn wir uns unserem damaligen Pod zu den Spurs anschauen. Ich zitiere einfach mal so ein bisschen, was erstmal Benne damals gesagt hat, dem ich das schon mitgeteilt habe, dass ich das ausgegraben habe. Er sagte, ich bin bei den Spurs irgendwie schon ein bisschen high. Und jetzt kommen lustige Vergleiche. Die Grizzlies, die Mavs und die Spurs könnten alle in einem ähnlichen Dunstkreis landen, von der Win-Percentage her. Tipp war so 44 Siege, also 10 mehr. Ja. Damit meinte er, wäre man ziemlich safe im Play-In und könnte das erste Mal in High-Leverage-Situationen schauen, wie sich Wemby macht. Da meinte er, ich könnte mir vorstellen, dass das schon alles ziemlich gut ausschaut. Mehr glaube ich aber auch nicht. Naja, ist ein bisschen.
Ja, war ja nicht komplett falsch.
Ja, nee, absolut. Dann hat er gesagt, es gibt zu viele Teams, die um die direkte Playoff-Teilnahme mitwirken. Man darf ja nicht vergessen, es gibt Teams wie die Thunder, die Rockets, die Nuggets, die Clippers, die Wolves, die Warriors zum Beispiel auch. Alles Teams, die besser sind. Und dann hat Benne gemeint, wenn man dann Glück hat mit dem Matchup und mal so ein Single-Game-Luck, kann es schon sein, dass man auch wirklich nächstes Jahr schon in die Playoffs kommt.
Ja.
Ich habe es, um das zu ergänzen, gerade in der ähnlichen Richtung gesehen. Hab dann zu Wemby gesagt, für mich geht es bei ihm jetzt schon klar in eine Top-5-Richtung. Wenn er jetzt komplett explodiert, defensiv alles abbrennt, offensiv variabel ist und vieles klickt, bleibt es nicht bei 44 Siegen. Dann geht schon noch ein paar Siege höher. Und ich meinte dann, ich wäre nicht komplett geschockt, wenn die Spurs im Ende Fünfter oder sowas werden. Ich habe noch dazu gesagt, es ist jetzt wirklich nicht meine Prediction, weil ich nicht übertreiben wollte mit Platz 5. Aber es würde mich nicht schocken. Und dann hat Benne was gesagt, das uns jetzt ganz gut überleitet in das Ganze. Er sagte, ja, schocken würde mich das nicht. Aber das würde eben heißen, dass Wemby ein MVP-Kandidat ist, weil er das Team getragen hat und diesen Schritt gemacht hat. Er hat gesagt, ich kann das schon sehen, es wäre halt nicht der wahrscheinlichste Outcome für nächstes Jahr. Ja.
Ja, ich muss sagen, ich habe auch gerade nochmal in meine schlaue Excel-Datei reingeschaut, was ich so vor der Saison getippt habe. Da kann ich natürlich jetzt nicht mehr nachhören, was mein Gedankengang dabei war, aber zumindest so ungefähr nachvollziehen kann ich es, glaube ich, schon noch. Und ich habe gerade gesehen, ich habe die Knicks bei 54 Siegen getippt. Die hatten am Ende 53 jetzt in dieser Saison und die Spurs hatte ich passenderweise wie Benne auch bei 44. Das war eben das Over, falls man Over-Underlines, glaube ich, getippt hätte. Aber nicht besonders viel Over. Also 62 Siege habe ich dann doch nicht kommen sehen. Und eine Finals-Teilnahme im ersten Playoff-Run wollte ich auch noch nicht prognostizieren.
Ja, aber es ist ein cooles Matchup. Ich glaube, das ist das, was man festhalten kann. Also vieles bei den Knicks war natürlich irgendwie so zu erwarten. Mangels Konkurrenz vielleicht auch. Die Spurs, dass es jetzt doch so schnell geht, haben wir, glaube ich, alle nicht kommen sehen. Wemby ist das eine. Das andere ist natürlich, dass du dann Spieler hast wie Dylan Harper oder auch Stephon Castle, die sich erstens super entwickelt haben, zweitens dann doch viel besser funktionieren, als das manche vielleicht problematisiert haben vorher. Ja, erstmal ganz allgemein, wie schaust du so auf dieses Matchup, auf die Serie?
Also ich bin natürlich sehr gespannt, wie es jetzt hier in den Finals losgehen wird. Ich muss sagen, ich will meinen Tipp noch nicht vorhergreifen, aber ich bevorzuge auf jeden Fall ein Team von den beiden sehr stark zum Ansehen und auch so generell und habe auch so ein bei den Knicks habe ich jetzt die letzten Jahre immer wieder gemerkt, dass ich irgendwie mit dem Team nicht so ganz was anfangen kann und vielleicht färbt das auch auf meine Tipps ab oder dass ich irgendwie das Team unterschätze. Ich bin mir da nicht ganz sicher, aber irgendwie, ja, bin ich schon sehr überrascht, die Knicks hier in den Finals zu sehen. Ich meine, klar, Es ist irgendwie schon auch folgerichtig. Sie haben jetzt in den Playoffs im Osten auf jeden Fall die stärksten Leistungen gezeigt, ohne Frage. Aber irgendwie finde ich es doch ein bisschen skurril, sie da zu sehen. Also weil im Westen hatten wir jetzt OKC und San Antonio in den Finals und im Osten eben New York und ja, ein Team, was halt chancenlos war, im Endeffekt, was gesweept wurde. Also, dass die Knicks hier so durchmarschiert sind, finde ich schon sehr, sehr krass. Und auch, keine Ahnung, diese historischen Net-Ratings, die man da bei ihnen zitieren kann, sind die auch komplett crazy. Also, ich glaube, sie waren in einer Auflistung der besten Teams aller Zeiten, die in eine Finals-Teilnahme quasi reingehen. Und da waren irgendwie nur die Kareem Bucks, die 2017er Warriors oder so mit dabei und noch irgendein Team, was mir gerade nicht einfällt, aber also wirklich so All-Time-Great-Teams und dann eben so die 2026er Knicks, die ich, also ist ein sehr cooles Team zum Zuschauen, keine Frage, aber ich glaube, All-Time-Great würde das Ganze ein bisschen übertreiben. Ich weiß nicht, siehst du die Knicks deutlich stärker oder bist du auch eher raus bei denen?
Ich glaube, wir gehen in eine ähnliche Richtung jetzt rein sportlich gesehen. Was ich glaube, also wir gehen auf jeden Fall gleich nochmal in die Analyse, schauen uns sicherlich auch verschiedene Matchups an und so weiter, aber vielleicht erstmal auf einer ganz anderen Ebene. Und da sehe ich eben, dass, also ich kann es ja auch schon mal wegnehmen, die Knicks sind auch nicht mein Favorit im Ganzen, aber ich sehe gewisse Stärken auf der Knicks-Seite. Und die, so plump das immer klingt, es ist irgendwie auf so einer emotionalen Ebene, auf so einer Hype-Ebene. Natürlich gibt es auch bei den Spurs einen riesen Hype, aber wenn man gerade merkt, was abgeht in New York, das ist schon wirklich besonders. Also ich habe das mit Soren Mamdani gesagt am Anfang. Also ich will mir gar nicht ausmalen, was in New York passiert, wenn die wirklich Champion werden würden. Das wäre das erste Mal, ich glaube, seit 1973. Bei den Spurs ist nicht ganz so lange her. Die haben es 1999 das letzte Mal geschafft. Mit einem gewissen Greg Popovich damals schon. Und MVP Tim Duncan. 5 damals gewonnen.
Nee, aber die Spurs waren noch 2014 noch Champion.
Ja, das war natürlich totaler Quatsch.
Dachte ich, interveniere, bevor du das jetzt weiter so machst.
Ja, das ist völlig, völlig recht. Schlaflose Stunden, sage ich nur. Genau, aber bei den Knicks ist es eben schon eine ganze Weile her. Und sie fiebern jetzt eben auf das Ganze hin. Das ist für mich das eine, dass eine ganze Stadt eigentlich nach diesem Triumph irgendwie lechzt. Jetzt sind sie da. Und ich glaube, das andere ist das Zeitfenster, was ein völlig anderes ist. Wenn man sich anschaut bei den Knicks, hast du eben, wenn man rein die Starting Five sich anschaut, die potenzielle, reden wir halt von Spielern, die 31, 30, 2x29 und 28 sind. Also, ja, jetzt nicht irgendwie super alt, aber ich sag mal, wenn das in den nächsten 2-3 Jahren nicht mit den Finals klappt, dann ist das jetzt diese Chance, die sie haben. Und die kommt nicht mehr so schnell wieder und wahrscheinlich nicht in dieser Konstellation. Während die drei Kernspieler der Spurs, also Wemby, Castle und Harper, also die drei Kernspieler der Zukunft, sage ich mal, die sind 22, 21 und 20. Ich glaube, man lehnt sich nicht zu weit aus dem Fenster, dass es durchaus nochmal möglich sein wird, dass sie vielleicht auch nicht nur einmal in den Finals in den nächsten Jahren stehen. Und das heißt nicht, dass sie weniger hyped sind oder dass sie weniger motiviert sind bei dem Ganzen. Aber ich glaube, bei den Knicks ist es eben schon ein sehr, sehr, sehr großer Faktor. Das kann so ein Team eben enorm tragen. Und wenn sie jetzt eben das allererste Spiel gewinnen sollten, dann glaube ich, kann das schon nochmal eine interessante Richtung nehmen. Vielleicht, bevor wir zum Sportlichen dann wirklich kommen, ein Punkt, der auch noch sehr, sehr interessant ist. Wie fit sind diese Teams überhaupt oder wie ausgeruht sind sie? Und da ist doch was ganz Interessantes. Würde mich interessieren, wie du das gewichtest. Die Knicks sind ja doch jetzt relativ schnell durch den, wie gesagt, eher schwächeren Osten durchgekommen. 30 Tagen, also in den letzten 34 Tagen 8 Spiele gehabt und 8 Tage Pause. Während die Spurs eben aus einer Serie kommen, die sehr, sehr fordernd war gegen die Oklahoma City Thunder, gegen den amtierenden Champion. Und die hatten 3 Tage Pause. Die Frage ist jetzt halt, in welche Richtung deutet man das? Ist es so, dass das eine Team sehr ausgeruht ist und deswegen in den entscheidenden Momenten vielleicht noch mal ein bisschen mehr Kraft hat, ein bisschen mehr reinwerfen kann? Oder kann man auch anders argumentieren, dass die Spurs eben voll drin sind und ihren Rhythmus haben und vielleicht einen besseren Rhythmus haben. Würdest du das in irgendeine Richtung deuten oder ist es mehr Gelaber und gleicht sich das am Ende irgendwie einfach aus? Ja, ich bin da.
Sorry, du warst gerade, ich habe die Frage nicht mehr gehört.
Gleicht sich das, kann ich rausschneiden, dann gleicht sich das Ganze irgendwie aus? Ja. Oder würdest du eins höher gewichten? Also das ausgeruhte Team oder das Rhythmus?
Ja, ich muss sagen, ich finde dieses Rest versus Rust ja natürlich schon irgendwie interessant und könnte für die Serie auch relevant sein. Allerdings muss man ja schon sagen, dass die Spurs jetzt das Game vor 3 Tagen dann hatten. Also morgen Abend ist ja erst quasi das erste Final Game. Also es dauert ja schon noch ein bisschen. Ich glaube, 3 Tage Pause ist schon genug, denke ich. Ich habe für das Game One stelle ich mir tatsächlich eher die Frage, wie die Knicks reinkommen. Und je nachdem, wenn es eine lange Serie wird, könnte ich mir vorstellen, dass es irgendwie nochmal zu tragen kommt. Bei den Spurs hatten wir jetzt ja auch schon ein paar angeschlagene Spieler in den Playoffs. Also Harper hatte ja eine Verletzung, wo er, glaube ich, ein Spiel raus war oder so. De'Aaron Fox hatte auch sichtlich Probleme in Teilen der Spiele. Und man muss dann schon sagen, dass die Spurs jetzt nicht das tiefste Roster haben, was das Ganze angeht. Also wir haben dann schon Jordan McLaughlin mit Minuten teilweise gesehen. Das muss jetzt, glaube ich, eigentlich nicht sein. Und man hat halt auch irgendwie Kaderplätze irgendwie so ein bisschen weggeworfen, indem man hier irgendwie Plumlee, Olynyk und Biombo gesigned hat, die auf jeden Fall, wenn die 3 spielen werden, das ist immer Garbage Time. Also das sollte auf jeden Fall nicht passieren müssen. Ich denke jetzt auch nicht, dass die in den Finals irgendwie relevante Minuten sehen sollten. Dementsprechend glaube ich, wenn die Serie lang wird, könnte das ein Thema werden für die Spurs. Also wenn es irgendwie in Game 7 geht und dann, wenn man schon irgendwie noch einen angeschlagenen Star hat oder so, könnte das schon ein Thema werden. Aber jetzt so für die ersten paar Spiele, denke ich, sollte das nicht das Riesenthema sein für die Spurs. Ich denke eher, dass Game 1 für die Knicks ein bisschen problematisch sein könnte. Zum einen eben wieder reinzukommen, dass man jetzt hier wieder seriösen Basketball spielen muss und nicht nur ein bisschen trainiert, wobei ich schon denke, dass die mit den 1,5 Wochen, die sie jetzt, glaube ich, hatten, da schon ein bisschen paar gute Drills gehabt haben werden. Aber auch abseits davon denke ich, dass halt das Matchup mit Wembanyama und den Spurs generell eine ziemlich krasse Herausforderung sein wird für die Knicks.
Ja, ja. Da ist halt die Frage, wie sehr kannst du deinen Stiefel noch durchziehen, den du vorher hattest, in denen die Knicks hier an den Playoffs das Team mit dem besten True-Shooting überhaupt waren. Also einfach sehr viel hat funktioniert, sind sehr gut dann auch, haben nicht nur die Würfe getroffen, sind auch gut zum Korb gekommen. Das wird natürlich gegen die Spurs ein bisschen andere Geschichte werden. Und dann ist die Frage, greift dann noch das eine Rad so und das andere, wie man sich das vielleicht vorher vorgestellt hat. Lass uns doch vielleicht einfach mal mit Wemby direkt anfangen. Ich glaube, allein zu Wemby stellen sich halt schon so viele Fragen und irgendwie am Ende, also ich bin bei ganz vielen Fragen, die sich um beide Teams landen, am Ende immer wieder bei Wemby gelandet, weil man, ich weiß nicht, ob das auch so ging, aber man hat eigentlich eine ganz andere Frage sich gestellt und in der Antwort war dann Wemby irgendwie doch wieder enthalten, weil halt sein Einfluss dann doch so phänomenal ist. Also vielleicht die erste Frage, die sich viele jetzt auch stellen, ist, wer soll Wemby verteidigen? Wer ist der Spieler, der das vorrangig machen soll? Und also ich bin auf jeden Fall weg davon, dass Karl Anthony Towns diesen Job erledigen soll. Ich weiß nicht, was das großartig bringt. Wenn du halt Spieler hast wie Hartenstein jetzt zuletzt, Rudy Gobert, wie sie alle heißen, die schon Probleme gegen Wemby haben, weiß ich nicht, was jemand wie Towns ausrichten soll. Außer, dass er sich vielleicht zu viele Fouls einfängt und dann in der Offense, in der er so dringend gebraucht wird, zu wenig spielen kann. Also er hat ohnehin jetzt schon Foul-Probleme gehabt, hat mit 30 Minuten gar nicht so viel gespielt in den Playoffs wie andere und ist trotzdem in den Top 7 der Fouls pro Spiel, obwohl andere da 37, 38 Minuten eher gespielt haben und nur knapp vor ihm sind. Also das ist schon, Foul-Trouble ist generell ein Problem und ja, ich weiß nicht, ob Cat dann so die Lösung ist. Ganz unabhängig davon, dass er, glaube ich, einfach in Bezug auf Wemby nicht so viel lösen kann. der Spieler, bei dem ich jetzt im Endeffekt gelandet bin, ist einer, den ich jetzt auch schon in verschiedenen Pods und so weiter gehört habe. Und das ist OG Anunobi. Wenn man die beiden nebeneinander stellt, denkt man im ersten Moment natürlich erstmal, okay, es ist schon ein minimaler Unterschied. Aber ich glaube, man darf nicht vergessen, Anunobi ist eben sehr, sehr kräftiger Spieler, der die Mobilität mitbringt. Ich habe es auch schon in der Vergangenheit erlebt, in Spielen gegen die Sixers, als er Joel Embiid sehr gut verteidigt hat, also auch einen deutlich größeren Spieler. Und da eben wirklich sehr viel entgegensetzen kann. Sehr spannend war, was die gute Caitlin Cooper wieder mal rausgesucht hat. Also Props an der Stelle, wie immer, die normalerweise sehr viel zu den Indiana Pacers macht. Die hat den Stat rausgefunden, dass seit Wemby gedraftet wurde, gab es 20 Spieler, die ihn mindestens 100 Halfcourt-Matchups verteidigt haben. Und der Spieler, gegen den Wemby die wenigsten Punkte gemacht hat, ist am Ende OG Anunobi. Er ist natürlich immer ein Sample-Size-Ding und so weiter, aber ja, ich glaube, es ist klar, in welche Richtung es gehen soll. Ich glaube auch nicht, dass wir die ganze Zeit Anunobi gegen Wemby sehen werden, aber ich denke, es sollten eben möglichst viele Minuten sein, um da ja effektiv irgendwas gegen ihn ausrichten zu können. Wichtig ist halt, man kann gegen Wemby nie alles ausrichten. Man wird ihn einfach nicht stoppen können oder so. Du kannst ihn halt nur ein bisschen nerven. Ich glaube, das könnte Anunobi am besten machen. Oder hast du noch eine ganz andere Lösung?
Nee, ich denke auch, dass OG Anunobi hier das Matchup der Wahl sein sollte. Also ich meine, vielleicht kann man mal noch Josh Hart auch probieren, aber der ist halt körperlich schon noch mal deutlich kleiner als OG auch und auch noch mal deutlich leichter. Also ich glaube, den würde Wemby einfach komplett bullien im Post oder in der Zone generell. Ich meine, Towns wird es vermutlich situativ auch machen müssen. Ich denke nicht, dass man es vermeiden kann, ihn da spielen zu lassen. Und vermutlich ein Matchup, was man auch probieren muss, ist eben Mitchell Robinson. Der ist ja generell so ein bisschen ein Cheatcode für die Serie, denkt man, oder wird eben oft angeführt. Zum einen eben nach diesem Matchup im NBA Cup, wo die beiden ja im Final standen, da hat Mitchell Robinson ja in dem einen Spiel komplett gebeastet. Dementsprechend könnte er da auch ein Faktor sein, aber ich denke halt, dass die Grundansetzung 30 Minuten lang oder 25 Minuten lang halt Anunobi sein wird. Und ich bin auch gespannt, wie das Ganze funktionieren soll, weil ich kann mir schon vorstellen, dass er körperlich da schon gut dagegen halten kann. Also er ist ja schon mit einer der bulligsten Wing-Defender, die wir so haben in der Liga und auch vermutlich der beste Wing-Defender, den die Liga so zu bieten hat. Gerade was so Hochverteidigen gegen größere, stärkere Spieler angeht. Aber ich meine, Wemby ist halt ein Kopf größer oder so fast. Also ich meine, Anunobi ist 2,1 Meter groß oder so, 6'7", 6'8 groß maximal und Wemby ist halt 7'4", 7'5 und keine Ahnung, ist halt so viel länger als Anunobi und ich weiß halt auch nicht, wenn man ihm jetzt, keine Ahnung, ich meine, nur in den Post gehen, sich da hinstellen und den Ball zu werfen lassen, ist vermutlich ein bisschen zu plump, so wird das nicht funktionieren, da werden die nix Mittel dagegen finden, aber das kann man ja am Anfang mal ein bisschen probieren und ich meine, Wemby hat so einen krassen Catch-Radius für sowas, du musst den Ball ja nur irgendwo in seine Nähe schmeißen. Ich glaube, Anunobi wird ihn nicht großartig fronten können, sonst wirft man den Ball einfach oben drüber und er kann ihn danken. Das hat man in der Serie gegen die Trailblazers ab und an gesehen, dass es überhaupt nicht klappt und auch in der zweiten Runde gegen die Wolves hat es nicht geklappt. Also ich glaube einfach, dass du Wemby nicht verteidigen kannst mit dem Team oder mit den Leuten, die hier drin sind. Also ich habe generell so ein bisschen ein Problem mit den Verteidigern, die Knicks aufbieten können. Also ich meine, Hart, Anunobi und Mikal Bridges als Starter sind natürlich ohne Frage gut, teilweise sogar sehr gut, mit Anunobi ist sogar elitär. Aber mit Towns und mit Brunson hast du halt deine zwei wichtigsten Spieler im Endeffekt oder maximal drittwichtigster Spieler mit Towns vielleicht noch, wenn man OG in diesen Playoffs ein bisschen drüber sehen möchte. Aber du hast halt zwei deiner drei wichtigsten Spieler, die auf dem Feld stehen müssen, damit du offensiv eine Chance gegen das Team hast, sind halt defensiv so krasse Negativ-Einflüsse. Also ich meine, Towns hatte jetzt, glaube ich, in diesem Run nicht so krasse Probleme gehabt. Sah schon ganz gut aus. Aber ich meine, sein Matchup war bisher halt auch noch nicht Wembanyama oder Jokic oder so ein Level an Spieler, sondern es waren halt bisher, keine Ahnung, Onyeka Okongwu und Jared Allen, also oder Evan Mobley, je nachdem, wie man es sehen möchte. Also es waren schon gute Spieler, aber das war halt jetzt nicht dieses Elite-Matchup, auf was ihn halt konstant abusen kann. Dementsprechend stelle ich mir schon die Frage, was die Knicks hier defensiv wirklich entgegenzusetzen haben, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, bin ich dazu pessimistisch, was die Knicks angeht? Übersehe ich irgendwas? Oder sind das auch die Fragen, die du dir gestellt hast?
Ja, die zwei Namen habe ich natürlich rausgepickt. Also Towns und Brunson sind da schon ein Problem. Also die werden natürlich offensiv mit Sicherheit sehr stark liefern, aber defensiv sind es die Spieler, die am Ende Wackelkandidaten sind. Ich glaube, eins kommt noch dazu. Normalerweise würde ich sagen, dass die eine ganz große Stärke der Knicks die Physis ist. Und ich glaube, die kommt auch zum Tragen in der ganzen Serie, also auf anderen Ebenen, ob das jetzt zum Beispiel Rebounding ist oder was auch immer. Die Frage ist, ob es nicht auf der anderen Seite dann eben auch Spieler gibt, die dem was entgegensetzen können und die das ein bisschen, also direkt dafür sorgen, dass die Rechnung nicht mehr so ganz aufgeht. Also wenn ich Castle mir zum Beispiel anschaue und Castle dann eben Brunson verteidigt, den wird er auch nicht komplett stoppen können, aber es ist jemand, der ihn dann schon auch sehr ärgern kann. Und dann ist halt, es verschieben sich für mich halt immer sehr viele Sachen, wenn man sich diese Matchups anschaut. Also wenn Castle zum Beispiel Brunson verteidigt, fehlt er halt auf einer anderen Ebene. Dann hast du Typen wie Anunoby, Hart und Bridges, die sicherlich gut sind. Die müssen aber auch wieder andere verteidigen. Also es ist, ich glaube, die Spurs haben auf vielen Ebenen doch einiges, was sie entgegensetzen können. Du hast dann Harper auf der anderen Seite, der auch ein physischer Spieler wieder ist. Also da gibt es schon ein paar Leute und auch Champagny oder Vassell sind auch alles Leute, die da was reinwerfen kann. Also ich denke, man kann wirklich zusammenfassen, dass wir hier eins der besten Offensivteams der Liga haben und ja, wahrscheinlich das beste oder eins der zwei besten Defensivteams in der NBA. Und da prallen halt zwei Welten aufeinander. Die Frage ist halt, was funktioniert in den NBA Finals noch so? Und da bin ich halt eher dabei, dass die Defense, die sich über längere Zeit wirklich sehr bewährt hat, dass die nach wie vor besser funktioniert als die Offense, die halt sehr am Limit gewesen ist. Das darf man halt nicht vergessen. Also ich habe vorhin schon gesagt, dass die Effizienz war sehr, sehr weit oben. Es haben viele Spieler wirklich sehr stark von draußen auch getroffen. Die Frage ist halt immer, lässt sich sowas halt noch weiter durchziehen? Also das wird natürlich ein Schlüssel sein, wenn wir sowas wie das Shooting jetzt sehen, weil du kommst halt in die Bredouille. Also du wirst nicht so zum Korb kommen, wie du das gewohnt warst, aus Knicks Sicht. Das heißt, du bist darauf angewiesen, dass deine Würfe reingehen. Aktuell beste Quote mit 40% in den Playoffs, die Knicks. Das sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Ich frage mich halt bei solchen guten Quoten immer, können die sich halten? Das ist, also wir haben ja gesehen, dass es funktioniert, aber Shooting ist halt immer eine sehr wackelige Angelegenheit. Das sah auch in der Regular Season gut aus, mit 37%, Platz 4 in der Liga. Aber in den letzten Playoffs dann zum Beispiel wieder gar nicht mit 35%. Das ist das, was ich meine. Du hast viele Spieler, die das liefern können. So, das heißt, du bist ein bisschen variabler. Wenn ein, zwei nicht funktionieren, funktionieren vielleicht die anderen. Du hast jetzt Typen wie Landry Shamet gehabt, die auf einmal getroffen haben. Du hast McBride noch irgendwie von der Bank. Towns wird sowieso liefern, was das angeht. Du hast keinen, der so massiv viele Würfe nimmt. So, also das ist schon ganz gut verteilt, aber ich habe halt Sorgen, dass das nicht mehr funktioniert. Und das andere ist, wie gesagt, die Frage, kommst du wirklich so durch, wie du das jetzt gewohnt warst? Also gerade wenn wir jetzt den Zug zum Korb uns anschauen, wie siehst du das? Glaubst du, das können die Knicks noch einigermaßen aufrechterhalten oder wird das ziemlich einbrechen gegen die Spurs?
Ja, das ist so ein bisschen die Frage, wen Wemby verteidigt. Also wird er am Ring eher gestellt oder kann ihn Towns zum Beispiel an die Dreierlinie rausziehen und dann wird der Drive natürlich wieder ein bisschen offener. Also Vielleicht auch nicht, weil Wemby 3 Meter in einer halben Sekunde recovered oder so, aber prinzipiell wäre das vielleicht eine Möglichkeit, wobei ich mir da auch die Frage stelle, möchte Towns wirklich so viel shooten? Also er ist natürlich schon ein guter Dreierschütze, vielleicht sogar einer der besten aller Zeiten, nachdem er selber würde 100%. Es ja auf jeden Fall bejahen. Aber er ist seit Jahren halt jemand, der vom Volumen da nicht mehr so weit oben mitspielt. Und dementsprechend frage ich mich, ja, wenn Towns dann 6 von 10 Dreiern oder so wirft, dann lass ihn halt erstmal werfen, so ungefähr. Und abseits davon wird Wemby halt vermutlich am Ring geparkt. Oder nicht geparkt, das klingt so ein bisschen wie abgestellt, aber quasi hingepackt, wird da alles, was auf ihn zukommt, vermutlich wegblocken. Da stelle ich mir so ein bisschen auch die Frage, kann ihn Brunson ein paar dumme Fouls anhängen? Das hat ja letztes Jahr schon ganz gut für ihn geklappt. Jetzt dieses Jahr war das für Brunson nicht mehr so ein großer Faktor, to be honest, aber könnte jetzt vielleicht in den Finals doch nochmal eine gewisse Rolle spielen. Aber ich denke, insgesamt wird sich die Rim Frequency da nichts hier nicht ganz halten lassen. Also das fände ich jetzt schon sehr, sehr überraschend. Man muss auch sagen, also jetzt hier in den Playoffs waren sie das Team, was am meisten an den Korb gekommen ist. Aber wenn man sich halt ihre Matchups anschaut, hatten sie da halt auch relativ leichtes Spiel vielleicht. Also bei den Hawks ist Onyeka Okongwu ist schon ein guter Defender, aber jetzt Rim Protection ist nicht gerade seine große Stärke. Bei den Sixers Embiid, vor 4 Jahren hätte ich gesagt, ja, Embiid einer der besten Rim Protectern der ganzen Liga, aber jetzt die letzten Jahre hat er schon stark abgebaut und ich finde gerade defensiv stand er da teilweise schon mehr so wie so eine Traffic Cone, also so ein bisschen im Weg quasi, aber hat nicht wirklich dafür gesorgt, dass Gegner nicht zum Ring ziehen wollen. Und auch die Cavs waren da vielleicht das krasseste Matchup, was das angeht, aber ja, waren jetzt defensiv auch nicht gerade überragend elitär teilweise, also da glaube ich, sind die Spurs schon nochmal eine andere Hausnummer, dementsprechend glaube ich, wird sich diese Rim Frequency, die sie hier aufgelegt haben, nicht halten lassen. Was ich mir halt schon vorstellen könnte, was du angesprochen hast, das Dreiervolumen, da sind sie jetzt in den Playoffs gar nicht so weit mit oben dabei gewesen. Also die Celtics zum Beispiel, die haben ja mehr als jeden zweiten Wurf von hinter der Dreierlinie genommen. Die Knicks waren dabei 38%, 38,8%, die Spurs bei 40,7%. Also ich denke, die Knicks könnten hier schon Richtung 45-46% tendieren und hier versuchen, so ein bisschen mit ihrem Shooting die Serie für sich zu entscheiden. Man muss ja auch sagen, sie haben da schon starke Shooter in der Starting Five mit dabei. Also Josh Hart ist da der Einzige, der so ein bisschen rausfällt. Aber Brunson, Mikal Bridges, Towns, Anunoby, das sind alles gute Dreierschützen. Die könnten da schon gewisses Problem für die Spurs Defense darstellen. Wobei man halt sagen muss, die Spurs Defense hat mit dem Cheatcode Wembanyama natürlich schon die Möglichkeiten auch einfach ja an der Dreierlinie ordentlich eng zu verteidigen und hinten dann zu sagen, Wemby regelt das Ganze schon. Also muss nicht klappen, aber ich würde jetzt einfach mal davon ausgehen, dass es klappen wird, weil die Spurs für mich da an dem Ende den größten Cheatcode aller Zeiten haben vielleicht.
Ja, also nur um das mal zu verdeutlichen, die Spurs lassen in den Playoffs in der Restricted Area, also jetzt nicht nur direkt am Ring, aber im Bereich davor, 55% zu. Und auch hier wieder Sample Size natürlich, aber wenn man es mit den Knicks vergleicht, bei Knicks sind es 70%. Die meisten Teams liegen dann irgendwo so in den hohen 60ern oder sowas. Also es ist schon extrem gut. Und ich würde sagen, in Ringnähe kann man solche Zahlen auch immer ein bisschen ernster nehmen als beim Dreier. Der Dreier ist dann halt ja sehr abhängig davon, wie dein Gegner einfach trifft. Da hat sich immer wieder gezeigt, das ist dann mehr Zufall oder Glück, wie der Gegner das macht.
Vor allem in der 16-Spiele-Sample-Size.
Ja, genau, das kommt noch dazu. Aber ich glaube, je mehr du am Korb bist, desto mehr ist das halt schon valide, dieser Wert. Und es zeigt schon eindeutig, man kann eigentlich davon ausgehen, dass da reißt ja auch der Eye-Test, dass Teams gegen die Spurs einfach mehr Dreier nehmen. Und einfach andere Möglichkeiten suchen. Es ist auch oft, also gerade wenn man oft so auf die Counting-Stats schaut und sagt, naja gut, Wemby hat irgendwie 4 Blocks gehabt oder was, das ist ja nicht das Entscheidende. Es sind ja ganz viele Spieler, die einfach schon direkt vor ihm abdrehen. Übrigens auch auf einem ganz anderen Level bei Rudy Gobert immer so eine Sache. die viele, glaube ich, gar nicht sehen. Also viele trauen sich einfach gar nicht, zum Korb zu ziehen. Und das wird, glaube ich, unweigerlich dazu führen, dass die Knicks mehr Dreier nehmen. Und du hast gesagt, da haben sie halt schon Möglichkeiten. Also mich würde es tatsächlich schon sehr überraschen, wenn die Knicks hier ohne einen Sieg irgendwie rausgehen. Also ich kann mir, ohne jetzt schon die Prediction vorwegzunehmen, irgendwie nicht vorstellen, dass es irgendwie 4-0 ausgeht am Ende, weil es wird zwangsläufig, glaube ich, ein Spiel dabei sein, in dem die Knicks einfach völlig heiß laufen von draußen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Spieler dabei sind, denen einfach diese ganze Knicks-DNA irgendwie durchschlägt, die nicht nur vom Shooting abhängig ist, sondern auch andere Sachen macht. Und da bin ich vielleicht noch bei einem Punkt, den ich interessant finde zumindest und der den Knicks in der Vergangenheit doch geholfen hat immer wieder. Und das ist, so banal das klingt, es ist das Rebounding. Es ist irgendwie auch das Offensiv-Rebounding. Und da frage ich mich halt, wie gut klappt das gegen die Spurs? Es ist schon auf jeden Fall eine Stärke der Knicks. Auch hier würde ich nicht unbedingt auf die Counting Stats schauen, sondern eher auf solche Werte wie die Offensive Rebound Percentage, bei der die Knicks jetzt auf Platz 3 stehen aktuell. Also zeigt eben schon, sie sind halt ein sehr effizientes Team. Bei einem sehr effizienten Team fallen natürlich viel weniger Chancen an, dass du überhaupt Offensive Rebounds holen kannst. Also deswegen ist da die Percentage wesentlich aussagekräftiger und die Knicks kommen eben auf die meisten Second Chance Points in den Playoffs. Obwohl sie eben schon sehr viel getroffen haben. Also es kommt eben nochmal oben drauf. Sie haben Typen wie Karl Anthony Towns, auch Mitchell Robinson, den du erwähnt hast, die da sehr viel machen. Und bei Cat kommt natürlich dazu, dass er nicht nur irgendwie den Ball einfängt und dann nicht weiß, was man damit macht, sondern er ist halt auch gut da drin, die Pässe dann zu spielen in den entscheidenden Momenten. Also ich kann mir vorstellen, dass das auf jeden Fall auch nochmal hilft. Die Frage ist halt ja auch wieder, wie bei so vielen Stärken der Knicks, und das bringt mich zum Nachdenken, wie sehr klappt das gegen die Spurs? Und das, ich komme irgendwie bei sehr vielen Punkten, bei sehr vielen Stärken der Knicks immer wieder an diesem Punkt an, dass ich mir sage, ja, das ist eine Stärke, aber funktioniert sie auch gegen San Antonio, so wie das bisher geklappt hat?
Ja, ich habe ja vorhin auch dieses Cup-Championship-Game zitiert, wo Mitchell Robinson 15 Rebounds, alleine 10 offensiv davon geholt hat. Also da war das auf jeden Fall ein großer Faktor. Man muss halt sagen, das war ein Cup-Game im Dezember, in dem Wembanyama von der Bank kam, nur 25 Minuten gespielt hat. Ich glaube auch noch irgendwie leichte Verletzungsprobleme eventuell hatte. Bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher, wie stark er da angeschlagen war. Harrison Barnes hat noch in der Starting Five gespielt für die Spurs zusammen mit Luke Kornet, der natürlich jetzt in den Playoffs auch keine große Rolle spielt oder zumindest nur so ein paar Bankminuten sieht, wenn eben Wembanyama nicht spielen kann. Genau, da muss man sagen, dieses Harrison Barnes als Starter, ich weiß jetzt nicht mehr, Gimmick sagen kann, aber das sehen wir jetzt ja auch schon länger nicht mehr bei den Spurs, seitdem sie das umgestellt haben und dann noch einen weiteren Shooter mit Champagne auf dem Court haben, ist es auch schwerer, gegnerische Schwachstellen der Defensive darauf zu verstecken. Also Karl Anthony Towns zum Beispiel auf Harrison Barnes ist, finde ich, gar kein Problem. Auf Julian Champagne wird es auf jeden Fall ein Problem, weil um Screens den verfolgen, das würde ich ihm jetzt eher nicht machen lassen. Also ich glaube, das ist kein Matchup, was irgendwie funktionieren kann. Und dann, finde ich, sind die Spurs hier einfach zu stark irgendwie aufgestellt und stellen hier den Knicks zu viele Fragezeichen. Eine Frage, die ich mir natürlich auch stelle, wenn man auf die Knicks schaut, ich habe es schon angesprochen, Mitchell Robinson, der hat jetzt in den Playoffs schon ein paar Minuten gesehen, aber insgesamt ist sein Impact natürlich jetzt nicht so krass. Also der Impact per Minute vielleicht schon, aber er kann einfach nicht so viele Minuten abreißen, wie man es vielleicht gern hätte. Also ich weiß nicht, wie siehst du das? Kann er jetzt in der Serie wieder mehr spielen als seine 14 Minuten, die er jetzt über die Playoffs in den 13 Spielen gesehen hat? Oder denkst du, dass die Spurs hier richtig heftig Hacker Mitch gehen und ihn dann einfach unspielbar machen, weil er seine Freiwürfe über die Playoffs mit 39% oder 30,2% trifft? Also siehst du da Chancen, dass er mehr Spielzeit sieht, oder denkst du eher, dass er vom Feld gespielt wird im Endeffekt?
Ja, bei ihm kommt ja noch dazu, dass die Frage ist, wie fit ist er eigentlich? Also hat sich ein Bruch des fünften Mittelhandknochens zugezogen.
Ach stimmt, das hatte ich schon wieder verdrängt, ja genau.
Ja, genau. Ist übrigens ganz interessanter Side-Fact. Coach hat gesagt, dass es weder im Spiel noch im Training passiert ist. Ich weiß nicht, ob es beim Kühlschrank aufmachen oder beim Duschen oder sonst wo passiert ist. Aber offenbar hat es nichts mit dem Sport an sich zu tun gehabt. Er ist wohl, soweit es jetzt durchgedrungen ist, für Game One verfügbar. Aber es ist halt auch die Frage, ne, wenn du, also ob dann alles so zu 100% glatt läuft. Ich glaube, das große Problem im Frontcourt der Knicks, da würde ich jetzt Mitchell Robinson und Cat eben zusammennehmen auch, ist das Thema Foul Trouble. Also es sind jetzt beide Spieler nicht so bekannt dafür, dass sie besonders gut mit ihren Fouls haushalten. Und das wissen natürlich auch die Gegner. Und das wissen vor allem die Spurs. Und ich denke, das kann man durchaus auch erwarten, dass sie es forcieren. Und die Frage ist halt, was passiert dann, wenn also bei aller Liebe Ariel Hook-Porty dann reingeworfen wird. Der kann dir sicherlich auch mal ein paar Minuten gehen, aber ich weiß nicht, ob er in den Finals schon bereit ist. Und ja, es gibt einfach nicht so viele andere Möglichkeiten, die du dann gehen kannst. Klar, du kannst kleiner spielen dann auch, das ist auch eine Möglichkeit. Ja, aber gerade die Stärken, die du ja durch diese zwei Spieler hast, gerade das Rebounding und so, das fällt ja weg, wenn du sie nicht available hast. Und ich glaube, wir werden nicht so super viele Mitchell-Robinson-Minuten sehen. Vor allem, weil das halt offensiv dann, ja klar, Offensiv-Rebounding ist das eine, aber ansonsten kommt da halt nicht so viel. Ja, also ich bin da nicht so optimistisch, dass die Rolle riesengroß ist von Mitchell-Robinson. Ich glaube, was die Knicks halt auf jeden Fall versuchen müssen, ist, dass Karl-Anthony Towns für die Offense möglichst viele Minuten auf dem Feld steht. Das tut ihr defensiv natürlich wieder weh. Aber den brauchen sie einfach in der Offensive. Und ja, wenn einer der beiden sich, also vor allem wenn Karl-Anthony Towns sich verletzt, ist, glaube ich, relativ schnell vorbei. Dann hast du halt gar nicht die Möglichkeiten. Oder habe ich irgendeinen Spieler noch vergessen, der vielleicht noch eine Rolle spielen könnte? Also abgesehen davon, dass man halt kleiner spielen kann natürlich.
Ich meine, kleiner kannst du natürlich anstelle der Knicks immer spielen. Da haben sie definitiv genug Kandidaten im Team. Also mit Alvarado, Jordan Clarkson, Landry Shamet, Miles McBride. Das sind die meisten Bankspiele, die sie ja sonst bringen, wirklich kleine Spieler. Das, finde ich, ist auch eines der großen Probleme irgendwie. Also weil du hast, klar, du hast Anunoby, du hast Hart, du hast Bridges. Die können schon Wing-Positionen bekleiden. Aber wenn die halt irgendwie mal zwei von denen runter müssen oder so, dann hast du halt Towns und lauter kleine Spieler. Und das hat jetzt im Osten nichts gemacht, weil da sonst kein Team war, was es irgendwie abusen konnte oder abusen wollte. Aber also wenn ich hier jetzt irgendwie Jordan Clarkson, Landry Shamet und Miles McBride zusammen auf dem Feld stehen, dann reiben sich Castle, Dylan Harper, De'Aaron Fox oder wer auch immer bei den Spurs, vermutlich egal wer, die Hände. Also selbst ein Carter Bryant, der wird durch die ja einfach durchgehen. Also stelle ich mir echt die Frage, wie die Knicks mit der Physicality und der körperlichen Überlegenheit von den Spurs irgendwie ja haushalten wollen. Ich weiß nicht, ob man irgendwie, ich weiß nicht, vor 12 Jahren hätte man noch gesagt, ja, man kann einfach irgendwie kleiner gehen und dann ein bisschen Smallball spielen, irgendwie mit lauter Shootern, aber ich glaube, die Spurs haben hier schon so ein bisschen für jede Szenario, was die Knicks irgendwie sich erdenken können, so ein bisschen das perfekte Gegenmittel. Ich weiß nicht, bin ich da zu optimistisch, was die Spurs angeht? Übersehe ich irgendwelche Schwächen, die die haben? Oder sind die Spurs einfach so krass?
Die Spurs sind krass. Ich glaube, so ist das schon. Aber ich glaube, man darf die Knicks schon auch nicht unterschätzen. Also gerade wenn man sich die Breite des Teams anschaut, also allein wenn wir über die Starting Five sprechen, reden wir immer schon von einigen Optionen, neben Brunson, der natürlich die Hauptoption ist, und Cat, der natürlich offensiv eine Riesenrolle spielt. Aber auch von der Bank kommen ja einige Leute, ob McBride oder Alvarado. NBA-Champion Jeremy Sohn wird wahrscheinlich keine so große Rolle spielen. Das ist ja der Einzige, der jetzt seinen Ring schon sicher hat, weil er ein paar Spiele für die Spurs am Anfang der Saison gemacht hat. Aber das sind eine Menge Leute, die irgendwie beitragen können. Und da sehe ich bei San Antonio dann schon irgendwann Grenzen. Also ist halt die Frage, brauchst du diese Tiefe wirklich auf jeder Position? Und die Spurs haben ja auch auf gewisse Weise eine Tiefe. Nicht auf jeder Position, aber vor allem auf einer. Und das ist das, was mich, und da können wir ein bisschen zum Spurs springen vielleicht, auch sehr beeindruckt, jetzt abseits von Wemby, diese krasse Möklichkeit, drei Ballhändler jederzeit reinwerfen zu können. Ich finde, es ist egal, welchen Basketball man sich anschaut, ob eine NBA oder woanders, jeder hat das schon mal erlebt, dass Rotationen irgendwann an ihre Grenzen kommen. Dass du vielleicht einen guten Ballhändler hast und einen, der so mittel ist. Und dann kommt der eine in Foul-Probleme und dann klappt vieles auf dem Feld überhaupt nicht mehr. Wenn du dann ein Team hast, in dem auf einmal irgendwie noch eine dritte Option reinkommt oder du ein Team hast, in dem neben deinem Starting Point Guard irgendwie ein anderer Ballhändler da ist, der eigentlich auf einem ähnlichen Level ist, das ist so entlastend. Also ich habe das in der zweiten Liga beispielsweise zuletzt auch gesehen. Wenn du da Rotationen hast, in denen du munter durchtauschen kannst, das ist ein Riesenvorteil. Und genau das haben die Spurs halt gerade. Wieder erwarten, du hast Darren Fox, du hast Stephon Castle, die beide Ballhandling-Aufgaben übernehmen können. Du hast Dylan Harper, der eben von der Bank kommt. Und du hast fast immer zwei von denen auf dem Court stehen. Das ist, ich finde, das ist so ein Luxus. Gerade Dylan Harper ist natürlich jemand, das konnte man so wahrscheinlich einfach nicht erwarten. Ich bin ja bekennender Fan auf jeden Fall. Mit 20 Jahren so eine Seriosität, so eine Sicherheit auf dem Feld, das ist wirklich beeindruckend. Also ich fand zuletzt symptomatisch eigentlich für ihn eine Szene, als Castle irgendwie kurz davor stand, ich weiß nicht was, mit Caruso zu machen. Also es hat sehr gebrannt und er war kurz davor, auf Caruso loszugehen. Dylan Harper ist hingegangen, hat sich auf seinen Mitspieler gestürzt und ihn davon abgehalten. Das ist diese Reife, diese Seriosität irgendwie. Wenn du so einen Spieler jederzeit irgendwie reinwerfen kannst, das ist schon genial. Dazu einfach total effizient gerade. Einer der effizientesten Guards überhaupt in den Playoffs. Ja, ich glaube, dass Dylan Harper die Zukunft ist, das hat jetzt auch der Letzte gesehen. Aber du hast eben da noch jemanden wie Fox und Castle. Ich glaube, um da aber vielleicht noch mal eine kleine Problematik aufzumachen. Der Punkt ist halt, du hast mit Castle natürlich einen sehr guten Verteidiger, also einen der besten On-Ball-Verteidiger überhaupt gerade da in dem Kosmos. Du hast in Harper jemanden, der auch als Defender sehr, sehr stark ist schon, eben sehr viel Physis auch mitbringt. Bei Fox sieht es halt ein bisschen anders aus. Ich glaube, das kann so ein Punkt sein, den die Knicks auch angreifen. Oder wie siehst du das? Also Fox für mich dann defensiv schon auf jeden Fall eine der Schwachstellen der Spurs, wenn wir welche finden wollen.
Ja, ich denke schon, dass Fox eine Schwachstelle sein könnte, wobei ich zum Beispiel finde, dass, keine Ahnung, SGA oder so, wenn der mal gegen ihn was versucht hat, das hat jetzt gar nicht so krass funktioniert. Also ist vielleicht auch ein bisschen überraschend, tatsächlich, wie gut sich Fox hier geschlagen hat. Klar, ich meine, er war jetzt nicht häufig das relevante Matchup, aber generell finde ich, war er jetzt defensiv nicht so eine krasse Schwachstelle, beziehungsweise man muss vielleicht einfach auch sagen, selbst wenn er mal geschlagen wird, hat man bei den Spurs halt so viel Hilfe dahinter, egal ob dann Castle noch reindickt oder Wembanyama einfach dahinter steht. Ich kann mir irgendwie nicht so ganz vorstellen, dass das irgendwie ein krasses Problem wird in der Starting Five. Wo ich eher Probleme mit habe, ist zum Beispiel, wenn Kelton Johnson aufs Feld kommt. Ich glaube, der könnte richtig krass attackiert werden. Der hat generell schon Probleme gehabt, jetzt in diesen Playoffs sowohl offensiv so ein bisschen in seine Rolle reinzufinden. Da sieht es jetzt wieder ganz okay aus. Aber defensiv fand ich ihn auch teilweise ein bisschen, ja, nicht wirklich locked in, körperlich ein bisschen überfordert, mit starken Gegenspielern zumindest, oder mit schnelleren Gegenspielern. Und das könnte jetzt, wenn Brunson hier jetzt irgendwie öfters mal auf ihn geswitcht wird oder den Switch forciert, könnte das schon ein kleines Problem sein. Wobei ich mir halt immer noch denke, also am Ende steht da halt Wembanyama und das wird vermutlich kein krasses Problem sein. Aber man muss natürlich schon auch sich zumindest vorstellen können, dass die Knicks diese Serie gewinnen können. Also ich meine, die stehen jetzt hier nicht komplett zu Unrecht in den Finals. Die haben eine All-Time-Great-Net-Rating hier aufgelegt in den Playoffs. Das sind natürlich schon Sachen, die man jetzt nicht unterschätzen sollte. Also es gibt natürlich schon Szenarien und nicht nur irgendwie random Wemby verletzt sich, sondern generell realistische Wege, wie die Knicks hier diese Serie gewinnen. Also ich glaube, wir klingen jetzt beide ein bisschen pessimistisch vielleicht, was das Ganze angeht, aber ich glaube, das liegt eher zumindest bei mir daran, dass ich glaube, dass die Spurs einfach ein richtig krasses Team sind und ich die Knicks vielleicht minimal unterschätze, aber jetzt hier, ich möchte es hier nicht zu Protokoll geben, dass ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, dass die Serie gewinnen. Also das, glaube ich, wäre ein bisschen vermessen.
Ja, ich glaube, wir haben auch Punkte genannt, die dafür sprechen, dass die Knicks zumindest ein paar Spiele holen können. Ob das jetzt das Shooting ist, grundsätzlich einfach die Offense dieses Teams. Ich glaube halt, wie gesagt, dass eine Defense, die über die ganze Saison gezeigt hat oder jetzt gerade in den letzten Wochen, wie gut sie sein kann, dass die in dem Moment nachhaltiger ist und dass, ja, so blöd es klingt, die Defense der Spurs noch gar nicht immer am kompletten Limit war. Also ich glaube, da geht jetzt auf jeden Fall auch schon noch einiges. Und was man ja auch nicht vergessen darf, auch Wemby war offensiv nicht immer an seinem kompletten Limit. Also wir haben natürlich völlig kranke Spiele von ihm gesehen. Aber wenn wir jetzt uns anschauen, wie zuverlässig er in ISO-Situationen zum Beispiel kreiert hat, das war auch nicht wahnsinnig effizient in den Playoffs. Also 0,8 Points per Possession in ISOs. Vielleicht spricht das auch dafür, dass er anders eingesetzt werden muss manchmal. Aber vielleicht sagt uns das auch einfach, dass da noch mehr Luft nach oben ist, was ziemlich beängstigend ist. Also aus Pick-and-Roll-Situationen sieht das eben dann schon wieder ganz anders aus. Ich glaube, wir sollten halt nicht erwarten, dass Wemby jetzt jedes Spiel 40 Punkte auflegt. Ich denke nicht, dass das passieren wird, aber es muss auch gar nicht passieren. Weil allein
ich weiß auch gar nicht. Ganz kurz die dumme Frage, du schaust bei NBA.com nach den Playtypes ja, gerade, oder?
Ja, genau.
Weil ich frage mich bei Wemby, ob da nicht viele seiner Sachen auch eher als Post-Ups klassifiziert werden, nachdem. Und da, glaube ich, war die Effizienz, als ich das letzte Mal geschaut habe, noch ganz gut. Also dementsprechend, ich glaube jetzt auch nicht, dass er jedes Mal 40 droppen wird, aber ich möchte es auch nicht ausschließen, dass er mal 40 droppt.
Auf keinen Fall. Ich glaube, ohne jetzt den genauen Wert zu haben, aber als Post-Ups war das so ein überdurchschnittlich guter Wert auf jeden Fall. Also eher gut und auf jeden Fall über 1 oder knapp bei 1. Lag also irgendwie zwischen den Pick-and-Roll-Situationen und den ISOs. Aber was ich damit halt sagen will, ist, er hat sicherlich sogar noch Luft nach oben in der Offense. Aber es ist gar nicht immer das. Also es muss nicht sein eigenes Scoring sein, finde ich, sondern allein wenn du halt immer auf dem Schirm haben musst, dass Wemby aus gefühlten 70 Metern abdrückt, Pässe spielt, alles Mögliche macht, das ganze Spielfeld breit macht, dann musst du ja anders agieren als Defense. Wohlgemerkt als eine Defense, die nicht besonders herausragend ist. Die muss sich eben auf all das einstellen und dadurch öffnen sich dann Möglichkeiten für andere. Und wir haben dann halt Typen wie Harper, Fox, Castle, die alle zum Korb ziehen können. Wir haben Typen wie Champagne, Vassell, die werfen können, also da gibt es so viele Möglichkeiten, das ist schon wahnsinnig gut. Und Wembys Impact lässt sich halt nicht immer nur in Zahlen ablesen. Der ist schon riesengroß. Ja, hast du noch einen anderen Punkt, der ja vielleicht für die Knicks sprechen könnte oder gehen uns dann irgendwann doch ein bisschen die Argumente aus?
Ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas habe bei den Knicks, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht.
Ja, also ich kann nur sagen, ich freue mich wahnsinnig auf die Serie und auch wenn wir sicherlich beide so einen gewissen Einschlag hatten, wie gesagt, ich denke, wir können uns beide auch vorstellen, zumindest kann ich für mich sprechen, dass die Knicks hier sehr, sehr gut mit am Start sind und es ist halt manchmal auch die Frage eines Momentums, ne? Also ich kann halt für die Spurs viel mehr auf einer sportlichen Ebene argumentieren. Ich glaube, bei den Knicks geht sehr viel über diesen Hype, geht sehr viel über die Frage, gewinnst du jetzt das erste Spiel? Du bist ausgeruhter, du holst den Sieg und bringst dann deinen Gegner, der ohnehin ja vielleicht so ein kleines bisschen weniger Kraft hat, ein bisschen in Bedrängnis. Ich glaube nicht, dass den Spurs das wehtut. Das haben sie in den letzten Serien auch schon gezeigt, als sie zurücklagen. Aber ich glaube, die Knicks können sich sehr in Rausch spielen. Und das darf man wirklich nicht unterschätzen. Und dann haben sie einfach sehr, sehr viele Möglichkeiten. Konkret gefragt, was ist dein Tipp? Also wie viele, ich gehe mal davon aus, dass du jetzt auf die Spurs gehst, aber in wie vielen Spielen?
Ja, also wenn ich nicht auf die Spurs gehen würde, nach dem, was ich dir gesagt habe,
das ist ein bisschen
komisch, glaube ich. Nichts in vor, wäre jetzt auf jeden Fall ein wilder Tipp. Nee, ich gehe natürlich auf die Spurs und tatsächlich, also ich habe natürlich auch andere Podcasts zu dem Thema angehört und ich glaube, Jonathan hatte das bei jeden Tag NBA gesagt. Also bei ihm ist es so gewesen, während er den Podcast aufgenommen hat, hat er sich von Spurs in 6 in Spurs in 5 reingeredet und so ähnlich ging es mir jetzt beim Hören und Überlegen und Nachdenken über die Conference, über die Finals tatsächlich auch. Also ich dachte auch, ich würde Spurs in 6 einfach tippen. Klar, ich meine, das wäre dann ein Auswärtssieg in Madison Square Garden, aber ich meine, wir haben jetzt schon so viele Auswärtssiege in diesen Playoffs gesehen, dass ich es jetzt nicht für ausgeschlossen halte, dass ein Team auch mal auswärts ein Spiel gewinnen kann. Aber ich glaube, am Ende geht es mir einfach so, dass ich mir nicht irgendwie besonders gut erklären kann, wie die Knicks hier mehr als ein Spiel holen können. Also ich habe auch gesagt, ich kann es mir irgendwie vorstellen, dass sie die Serie gewinnen. Also ist natürlich schon irgendwie möglich, aber ich glaube, wenn alles in Anführungszeichen normal oder so, wie ich es mir vorstelle, abläuft, dann holen die Spurs das in 5 Spielen. Also ich glaube, Wembanyama ist selbst seit diesem Dezember-Matchup nochmal so viel besser geworden. Das ganze Team passt besser zusammen. Die Rotationen sind so crisp, die Mitch Robinson da laufen. Mitch Robinson, sag mal, jetzt geht's mir schon komplett falsch. Die Mitch Johnson laufen lässt, die sind einfach so gut. Die funktionieren alle so gut. Ich habe jetzt in den Playoffs irgendwie nie oder selten gedacht, oh Gott, was macht er denn da? Ich meine, Mike Brown coacht auch eine extrem gute Playoffs. Ich meine, man hat nicht umsonst 2 Teams gesweept und ein Team wie die Hawks dann in dem letzten Spiel irgendwie mit, keine Ahnung, 128.000 Punkten outgescored oder so. Aber ich, keine Ahnung, ich glaube, insgesamt ist das Matchup mit den Spurs einfach auch wirklich unangenehm für die Knicks. Und ich glaube, die Spurs holen das hier in Anführungszeichen entspannt, aber in 5 Spielen. Bin ich da deutlich optimistischer als du, oder?
Du zweifelst die ganze Zeit ein bisschen an, du zweifelst ein bisschen an deinem Optimismus die ganze Zeit aus
Spurs. Ja, schon. Ich meine, keine Ahnung. Die Knicks haben ja jede Serie jetzt irgendwie sehr überzeugend gewonnen. Keine Ahnung, die Hawks-Serie jetzt 2 in 7 Spielen, aber schon überzeugend genug. Und ich habe sie irgendwie in fast jeder Serie unterschätzt. Den Fehler möchte ich eigentlich nicht nochmal machen.
Ja, es geht mir auch oft so. Ich bin auch kein Fan von diesem plumpen Narrativ, dass der Westen immer so super viel besser ist als der Osten. Natürlich ist er gerade besser, aber ich glaube nicht, dass die Teams dann immer total chancenlos sind, wie das ab und zu rüberkommt. Aber man darf eben auch nicht vergessen, zum einen die Spurs, die haben einfach mal OKC rausgeworfen, den amtierenden Champion, den wir alle ganz oben gesehen haben. Also das war ja fast ausnahmslos. Und zum anderen glaube ich einfach, die Knicks haben noch nie in den Playoffs vor solchen Problemen gestanden. Also es war einfach bei Weitem nicht so ein kompliziertes Matchup für sie. Und ich weiß nicht, ob sie in jedem Spiel ihre Stärken so ausspielen können, wie das bisher funktioniert hat. Ich bin eher vielleicht bei 6. Ich wünsche mir vielleicht eher eine 7er Serie. Also ich bin irgendwie, ich route auch in dem Fall schon ein bisschen für die Spurs. Das gebe ich auch zu. Aber so aus einer neutralen Fansicht hätte ich schon Bock drauf, dass es ein Game 7 gibt. Das muss man ja eigentlich fast immer haben. Ich glaube, ich lande dann halt bei 6 im Endeffekt, weil ich denke, es wird mit Sicherheit einen verrückten Shooting-Abend der Knicks geben, in dem das einfach immer funktioniert. Ich glaube, dass diese Foul-Problematik, die kann natürlich bei den Spurs nochmal mehr wehtun. Vielleicht nicht bei den Guards, weil es da viele Optionen gibt, aber wenn 2, 3 Spieler bei den Spurs in große Foul-Probleme kommen, dann ist die Bank eben nicht mehr so tief. Das kann halt auch wehtun. Genauso wollen wir uns nicht wünschen, das ist immer blöd, das in Previews so zu sagen, aber es können sich natürlich Spieler verletzen und auch da würde ich sagen, dass es eventuell bei den Spurs ein bisschen mehr wehtut, wenn 1, 2 Leute verletzt ausfallen, als bei den Knicks. Klar, wenn Brunson ausfällt, ist das brutal, aber ich glaube, wenn dir jetzt Bridges oder wer auch immer ausfällt, dann hast du schon noch irgendwie eine Möglichkeit, was anderes zu machen. Ja, also ich bin im Ende bei nicht Knicks in 6, sondern bei Spurs in 6. Ja, aber wie gesagt, ganz, ganz gerne 7. Das würde ich auf jeden Fall nehmen.
Ja, also wenn es irgendwie 7 Spiele gäbe, finde ich auch auf jeden Fall sehr, sehr nice. Also würde mich extrem freuen. Ich meine, es sind ja auch die letzten NBA-Minuten, die wir dann dieses Jahr sehen werden. Dementsprechend wäre es natürlich schon cool, die nochmal zu maximieren.
Ja, ja, auf jeden Fall. Und wenn jemand gar nicht genug bekommen kann, gibt es ja auch noch die WNBA. Man muss keine Fußball-WM schauen. Also man kann das natürlich tun, um Gottes Willen. Aber es gibt auch noch andere Basketballmöglichkeiten in diesem Sommer, die man nicht unterschätzen soll. Ganz zum Schluss noch als kleiner Rauschmeißer. Ich schaue mir ja fast jedes Mal die Nicknames an von den Teams. Und ich sag dir einfach mal 1, 2 Nicknames und du sagst mir, welcher Spieler gemeint ist. Wer ist Lunch Lady in dieser Serie?
Lunch Lady.
Der zweite Tipp, also der zweite Spitzname ist deutlicher.
Okay, ich sag mal Luke Cornett.
Ja, gar nicht so weit davon entfernt. zumindest was die Position.
Ah, nein, Kelly Olynyk, oder?
Ja, der zweite Spitzname ist nämlich The Clinic. Also mit Y natürlich. Ja, wie es zu Lunch Lady kam, kann sich jetzt jeder überlegen.
Ich würde mal behaupten, wegen seiner Frisur.
Wahrscheinlich. Ich gehe mal davon aus.
Würde passen.
Dann sage ich jetzt drei Spitznamen vom Spieler, der aber bei BKRF sogar 7 hat. Das heißt, es ist wahrscheinlich nicht John McLaughlin, weil ich glaube, auf den verwendet niemand so viel Zeit. Die Spitznamen sind Noodles, Inspector, Go-Go Gadget und String Bean.
Michael Bridges, ja.
Das war nicht so schwer.
Die kenne ich tatsächlich.
Ja.
Also die finde ich alle auch irgendwie cool. Die sind alle absurd, aber cool. Ich meine, es hätte jetzt, glaube ich, auch noch Brooklyn Bridges gegeben, oder? Oder ist es mittlerweile
New York Bridges? Ja, aber das wäre ein bisschen zu einfach gewesen.
Ja, genau.
Ich glaube, Quick und The General ist ziemlich easy.
Ja.
Also, das war nochmal der erste. Ist ein anderer Spieler. Quick. Ein offensichtlich schneller Spieler, der schnell auf den Füßen ist.
Fox, oder?
Ja, exakt. The General. Ja. Naja, ob jetzt so viel General ist, geht. Und wen haben wir noch? Es gibt The Destroyer. Das ist auch hart.
The Destroyer. Bisschen überrascht. Das ist ja ein crazy Spitzname. Ist das OG?
Nee, das ist der, den ich vorhin als einzigen NBA-Champion, der schon feststeht, benannt hat. Das ist Jeremy Juliusz, wie er mit Zweitname heißt, weil er hat ja auch eine polnische Staatsbürgerschaft, deswegen Juliusz Sohan. Und als allerletzten noch Mustang.
Bin ich mir nicht sicher. Aber ich habe gerade überlegt, Kelton Johnson mit seinem Cowboy-Gimmick, vielleicht könnte der Mustang heißen. Ja,
nice. Auf jeden Fall. Das ist korrekt. Und ich glaube, er hat ihn sogar direkt von Popovich bekommen, was natürlich auf jeden Fall eine große Ehre ist, wenn du von Greg Popovich überhaupt einen Spitznamen bekommst. Ja, und das ist vielleicht das allerletzte. Irgendwie würde ich mich auch ein bisschen dafür freuen, dass die Spurs das Ding gewinnen, damit Greg Popovich, der von uns allen so verehrt wird, da seine Freude hat. Also ich route wahrscheinlich sogar mehr mit Popovich als mit den Spurs am Ende, weil er irgendwie immer noch dabei ist. Er läuft immer darum. Also die Spieler sind ja permanenten Kommunikation auch wohl noch mit ihm, wo es ihm offensichtlich ja gesundheitlich mittlerweile sehr, sehr schlecht geht. Aber er ist offenbar noch in der Lage, sich da irgendwie einzubringen. Und El Jefe ist am Start. Das ist das Wichtigste.
Das finde ich auf jeden Fall auch extrem krass, dass er immer noch so am Start ist. Also, weil ich dachte, nachdem wir da vor, was war es, letztes Jahr diese gesundheitlichen Probleme von ihm gehört haben, dass es für ihn ein bisschen komplett vorbei sein wird mit solchen Späßen. Aber ich glaube, Wanyama hat jetzt mehrmals gesagt, auch die anderen Spieler haben erzählt, dass er direkt mit ihnen telefoniert und sie anruft und so weiter oder sie besucht. Also es ist natürlich schon ein krasser Luxus, den man hier hat. Also weil, ich meine, klar, Popovich ist jetzt bestimmt 10 Jahre nach seinem Peak und so weiter, aber er ist natürlich einer der krassesten, wenn nicht sogar der krasseste Coach aller Zeiten. Und halt gerade was so diese Menschenkenntnis angeht, glaube ich, darf man das nicht unterschätzen, wie wichtig das für Coaches ist. Das hat man auch bei Steve Kerr mal wieder gesehen. Da war ich ja ein bisschen näher dran und ich glaube, Popovich ist da halt so der Parade-Coach schlechthin für sowas. Also das ist natürlich schon nicht ganz unrelevant.
Ja, und da bleibt mir nur noch zu überlegen und wahrscheinlich nachher zu schauen, wo ich dieses bekannte T-Shirt herbekomme. Ich kann nicht genau sagen, was da drauf steht, aber erinnerst dich bestimmt, auf dem sind Greg Popovich und Steve Kerr zu sehen. Und es geht um irgendeine Präsidentschaftskandidatur in den USA. Es wird eben auf dem T-Shirt suggeriert, dass die beiden als Präsident und Vizepräsident zusammen antreten. Ich glaube, damit hätten wir, ich habe es gefunden, Popovich und Kerr 2024. Ich glaube, damit hätten wir sehr viele Probleme gelöst. Und das ist vielleicht gar kein so schlechtes Schlusswort. Ich werde auf jeden Fall jetzt mal schauen, ob ich das irgendwie finde. Und dann kann es auf jeden Fall losgehen.
Yes.
Alles klar, dann wünsche ich euch auf jeden Fall tolle Playoffs. Wir wünschen euch tolle Playoffs. Bleibt dran, wir hören uns auf jeden Fall. Macht's gut.
Ciao.